Vor ungefähr 3 Jahren war ich des Öfteren in Ägypten bei meinen Kollegen von der Metro, also meinem Arbeitgeber. Meine Aufgabe dort war es, meinen Kollegen dort, eigentlich sind es intern unsere Kunden, ein Kassensystem einzurichten, sie in diesem Kassensystem zu schulen, ihre Fragen zu beantworten und sie eigentlich so mit an die Hand nehmen, sie betreuen. Irgendwann, als ich das zweite Mal da war, habe ich dann das Testsystem da für sie aufgebaut, dass sie diese neue Software testen können. Und schon kamen die ersten Fragen. Ja, wo gebe ich denn hier die Kundennummer ein? Da und da. Wo gebe ich denn hier die Artikel ein? Wie kann ich denn das machen? Warum druckt der Drucker nicht? Wieso scannt der Scanner nicht? All diese Fragen kamen auf und ja, ich setzte mich mit ihnen zusammen, beantworte diese Fragen, reparierte ein paar Dinge und baute ihnen dieses komplette System dort auf und schulte sie darin. Es war eine gute Zeit und das nicht nur auf der Arbeit. Auch persönlich haben wir uns sehr gut kennengelernt. Einer der Kollegen, der hat mich auch zu sich nach Hause mal eingeladen, in sein kleines Stübchen. Wir haben was Leckeres gegessen. Spaghetti Bolognese, also ist vielleicht ein bisschen untypisch gewesen, aber es hat doch sehr gut geschmeckt. Ja, mit diesem Kollegen, der hat mich eingeladen ins Museum dort, das ägyptische Museum, und sind über einen riesigen Bazar gegangen. Der hat mir ein paar Dinge gezeigt und irgendwann war ich dann das letzte Mal da und dann hieß es Abschied nehmen. Wahrscheinlich würde ich nicht nochmal wiederkommen. Und mein Kollege aus Düsseldorf, JJ heißt er, der blieb noch ein bisschen da und baute ihnen das System auf, was dann in einem ersten ägyptischen Metromarkt, also diesem blauen Kasten, dann auch funktionieren sollte, bereitete alles für diese Marktöffnung vor. Und ich versprach meinen Kollegen, wir bleiben in Kontakt. JJ kam dann eine Woche später wieder ins Büro, er berichtete mir, dass alles soweit funktioniert, hier und da musste er noch was machen. Und so schrieb ich meinen Kollegen in Ägypten eine E-Mail, bedankte mich für die gute Zeit, die wir haben durften, für all die Freude bei den ganzen Fragen, bei den ganzen Testerei und auch für das private Zusammensein. Ich schickte ihnen noch einige Informationen mit, wie es weitergeht, wie die aktuelle Zeitplanung aussieht und wichtige Punkte, um das Projekt abzuschließen. Und das, was ich euch jetzt erzählt habe, ist quasi nichts anderes als das, was Paulus, Timotheus und Silas mit den Thessalonichern erlebt haben. Der erste Thessalonicherbrief wollen wir in den nächsten Wochen studieren. Und es war bei ihnen ziemlich ähnlich. Sie kamen irgendwo hin, befassten sich mit diesen Leuten, hatten Gemeinschaft mit diesen Leuten, haben in Thessalonich eine Gemeinde gegründet und mussten dann unter etwas anderen Umständen aber diese Stadt wieder verlassen, als ich damals Ägyptenland verlassen musste. Und so lasst uns gemeinsam einfach mal aufschlagen, Apostelgeschichte 17, 1 bis 10, um zu schauen, wie das denn alles angefangen hat. Dass wir reinkommen und sehen, wie diese Gemeinde überhaupt gegründet wurde. Wir befinden uns auf der zweiten Missionsreise und Apostelgeschichte 17, Vers 1. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und redete sich an 3 Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Und einige von ihnen ließen sich überzeugen und gesellten sich zu Paulus und Silas und eine große Menge von den anbetenden Griechen und nicht wenige der vornehmsten Frauen. Die Juden aber wurden eifersüchtig und nahmen einige böse Männer vom Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Sie traten vor das Haus Jasons und suchten sie unter das Volk zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen, diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Die hat Jason beherbergt. Und diese alle handeln gegen die Verordnung des Kaisers, da sie sagen, dass ein anderer König sei, Jesus. Sie beunruhigten aber die Volksmenge und die Obersten der Stadt, die dies hörten. Und nachdem sie von Jason und den übrigen Bürgschaft genommen hatten, ließen sie sie frei. Die Brüder aber sandten sogleich in der Nacht sowohl Paulus als auch Silas nach Beröa. Und dann beginnt es quasi wieder von neu, sie gehen wieder in eine Synagoge und so weiter. Also, Paulus und Silas hier gingen in die Synagoge dort und sie berichteten oder unterrichteten die Menschen mit dem Alten Testament, hatten einige Diskussionen und einige ließen sich überzeugen, einige wurden gläubig. Jason hat sie beherbergt und irgendwann kam dieser Pöbel dann hin und sie mussten die Stadt wieder verlassen. Und wie es aussieht, sind sie dann nach Beröa gegangen, Paulus später nach Athen und Korinth. Und dann, anscheinend war es so, dass Paulus Sorge hatte, was dann weiter geschieht, bis zum Brief, was ist dann weiter geschehen. Paulus schickte Timotheus wieder zurück. Das finden wir dann im Thessalonicher Brief, dass Timotheus dem Paulus berichtet, was er von dort mitnimmt. Und in Athen sind sie dann wieder in Korinth sind sie dann wieder zusammengetroffen, wo wahrscheinlich dieser Brief, der erste Thessalonicher Brief, geschrieben wurde. Und wie gesagt, das war alles auf der zweiten Missionsreise, alles in sehr kurzer Zeit. Wir haben es mit einer sehr jungen Gemeinde hier zu tun und wahrscheinlich auch mit einem der ältesten Briefe des Neuen Testaments. Und bevor wir heute in den Thessalonicher Brief einsteigen, einige Kurzinformationen zu Thessalonich. Genau. Ich habe mal eine Karte hier, damit man das auch vor Augen hat. Thessalonich, da ganz in der Mitte. Wunderbar gelegen am Meer. Und diese rote Straße ist die Via Ignatia, eine wichtige Handelsroute. Und das machte Thessalonich zu einer großen und wichtigen wirtschaftlichen Stadt. Man geht davon aus, dass ungefähr 200.000 Einwohner in dieser Stadt gelebt haben zur Zeit des Paulus. Und in dieser großen Stadt, in dieser wichtigen Stadt damals, wurde nun eine Gemeinde gegründet. Eine Gemeinde, die aber, wie wir noch sehen werden, in der ganzen Region bekannt wurde. Ganz kurz dazu, und ich hoffe, mit diesem ersten Thessalonicher Brief erwartet uns eine spannende Zeit. Ich denke, das ist ein sehr fröhlicher Brief, ein Brief, der auch viel Persönliches beinhaltet, viel für die Praxis. Und ein Brief, der auch Ausblick auf die Zukunft gibt. Wir dürfen also sehr gespannt sein und steigen heute ein mit den ersten Versen. 1. Thessalonicher 1, 1 bis 5. Paulus und Silvanus und Timotheus der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir bekennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, also was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Ich bete nochmal. Himmlischer Vater, ich möchte dich ganz speziell für die Zeit, die vor uns liegt, bitten, Herr, dass du durch deinen Geist zu uns redest, Herr, dass du unsere Herzen aufschließt. Und dass du uns wirklich ein Stück weit mehr erkennen lässt, wie groß du bist und was das mit unserem Leben zu tun hat, Herr. Wir wollen uns durch dich und durch deinen Geist verändern lassen. Amen. Amen. Ich habe diesen Text unter das Thema gestellt, Rettung, Voraussetzungen und Auswirkungen. Und zu jedem Vers habe ich einen Punkt mitgebracht. Zunächst ein üblicher Briefbeginn, wie wir ihn am Anfang in Vers 1 sehen, dann zwei geniale Gebetseinstellungen. Wie, wovon berichten Paulus und die anderen beiden von ihren Gebeten? Drei entscheidende Tugenden. Ganz kurz möchte ich eingehen auf vier unumstößliche Fakten der Erwählung Und zum Schluss 5 wichtige Voraussetzungen für die Rettung. Das erste Kapitel handelt sehr viel von Rettung. Auswirkungen der Rettung, Voraussetzungen der Rettung und eben auch die Rettung, wie sie nach außen dringt, wie Menschen gerettet werden und dass diese Nachricht nach außen dringt. Wir werden heute nur bis Vers 5 kommen, ab Vers 6 sehen wir dann ganz besonders diese Auswirkungen dieser ganzen Gegend Mazedonien. Und wir starten mit Vers 1, Paulus und Silvanus, Timotheus der Gemeinde der Thessalonicher. Wir haben also hier 3 Verfasser, Paulus, Silvanus und Timotheus. Ich habe euch einige Stellen hier drunter geschrieben für die, die mitschreiben. Ich werde wahrscheinlich versuchen, alle zu erwähnen, aber für die, die mitschreiben, könnt ihr euch einfach dazu schreiben. Also Paulus, denke ich, ist ja den meisten bekannt, hat sehr viele Briefe geschrieben, ist ein Apostel des Neuen Testamentes oder im Neuen Testament. Auffällig hierbei ist, dass er überhaupt nicht, wie zum Beispiel im Galaterbrief oder im Philipperbrief, davon spricht, dass er Apostel ist oder dass er Sklave Christi ist. Diese Autoritätsbeschreibung, wie er zum Beispiel bei den Galatern oder ich denke auch bei den Korinthern braucht, ist hier anscheinend nicht notwendig. Die Leute wissen, wer Paulus ist. Und so lange, ich hatte es gerade gesagt, ist das zwischen, dass sie weggegangen sind und dem Brief ja nicht her. Silvanus, wahrscheinlich die römische Form von Silas, den wir in der Apostelgeschichte gesehen hatten, den auch Petrus ganz gut kannte. Ich habe die erste Petrusstelle hingeschrieben, der war dann auch mit Petrus unterwegs. Und der dritte im Bunde ist Timotheus. Den hat Paulus auch auf dieser zweiten Missionsreise kennengelernt in Lystra. Und der wurde Paulus Begleiter. Jetzt kann man hier fragen, wer hat denn diesen Brief geschrieben? Die meisten gehen davon aus, dass Paulus ihn diktiert hat und einer der anderen beiden ihn aufgeschrieben hat. Ich weiß es nicht, aber wichtig ist, denke ich, dass wir sehen, dass alle drei dahinter stehen. Denn immer wieder finden wir haben das und das und wir haben so und so und wir denken an euch. Es ist alles gemeinschaftlich dieser drei. Diese drei schreiben an diese Gemeinde, wo sie waren. Und diese Gemeinde ist die Gemeinde, die Ekklesia, die Herausgerufenen. Ja, also man kann sich dieses Bild so vorstellen, dass damals ein Herold auch durch die Straßen gegangen ist, gesagt hat, kommt heraus, der König kommt, versammelt euch draußen. Und so waren die rausgekommen sind, die sich versammelt haben, die Ekklesia. Ganz einfach die Herausgerufenen. Und biblisch gesehen sind die Christen herausgerufen. Aus der Welt, biblisch gesehen, sammeln sie sich nun an verschiedenen Orten und feiern Gottesdienst. Sie sind herausgerufen und feiern Gottesdienst, so wie wir. Sie singen miteinander, sie beten miteinander, sie hören auf Gottes Wort. Ganz genau wie wir. Auch wir sind herausgerufen. Gott selbst hat herausgerufen, um ihm zu dienen, um sich an einem Ort zu versammeln, um Gottesdienst zu feiern. Und so ist das nicht irgendein Brief an irgendeine Gemeinde, klar, ganz speziell war das so, aber dieser Brief richtet sich an die Herausgerufenen, an die Versammlung, an die Gemeinde. Und wir glauben, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und dass alle Schrift für uns gilt, dass das Wort Gottes für uns autoritär ist, dass es irrtumslos ist, dass es vom Geist inspiriert ist und dass wir diesem Wort Folge leisten. Und deswegen ist dieser erste Thessalonicher Brief auch für uns aktuell. Er ist auch für uns aktuell und unsere Aufgabe ist es, herauszufinden, was Gott von uns möchte. Und die Gemeinde, so heißt es ja weiter, ist in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In Gott ist die Gemeinde gegründet, in Gott ist die Gemeinde, ja, besteht diese Gemeinde. Der Vater im Himmel hat ganz viele geistliche Kinder. Es sind seine Kinder. Jeder, der gläubig ist, ist sein Kind. Und zudem steht hier verbunden in Christus, die Gemeinde in Christus, verbunden durch sein Kreuz, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Die Kinder Gottes glauben daran, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Dass Jesus sein Blut vergossen hat. Und dass Jesus der einzige Weg ist, durch den wir verbunden sind. Und dieser Jesus hat eben auch was damit zu tun, was dann in diesem Brief Gruß am Ende steht, Gnade euch und Friede. Das ist eigentlich ein ganz typischer Gruß, den wir finden, den wir eigentlich in allen Paulusbriefen finden. Ein Gruß, der auch ein Stück weit vielleicht an 4. Mose erinnert, den priesterlichen Segen, wo steht, der Herr sei dir gnädig, der Herr gebe dir seinen Frieden. Die Wünsche, die den Grund und das Ziel der Errettung beinhalten. Gnade, das allumfassende Werk Jesu Christi und Frieden, vollkommenen Frieden mit Gott. Das ist der Wunsch dieser drei an die Gemeinde in Thessalonich. Und das ist dieser Briefbeginn. Ein ganz einfacher, gewöhnlicher Briefbeginn. Und wenn wir nun in den zweiten Vers schauen, dann kommen wir zum zweiten Punkt, zwei geniale Gebetseinstellungen. Die schreiben hier die drei, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Ja, also die Form des Gebetes ist erstmal ein Dankgebet, sie danken dafür und die Empfänger, der Empfänger ist Gott. An Gott richten sich das Gebet und der Inhalt des Gebets sind die Thessalonicher. Dafür danken diese drei hier. Unablässig. Alle Zeit für alle. Drei Stichworte, die herausstechen. Und dieser Brief beinhaltet mehrere Gebete. Ich habe die einfach mal hier aufgeschrieben. Im 3. Kapitel und im 5. Kapitel finden wir auch Gebete. Wir sehen, dass dieser Brief ganz persönlich ist, dass er aus den Inneren der drei Briefschreiber berichtet. Dass sie die Gemeinde teilhaben lassen, dass sie an diese Gemeinde auch denken, diese drei, das Missionsteam, und dass sie wirklich diese innere Beziehung nicht nur gelebt haben, als sie da waren, sondern dass sie auch von Innerem teilhaben lassen, jetzt durch diesen Brief. Und hier finden wir dieses Dankgebet. Dank. Wie oft vergessen wir nicht zu danken. Und deswegen sind diese Briefe von Paulus eigentlich so gut. Denn er beginnt ganz oft in seinen Briefen mit einem Dank. Wir danken Gott dafür und dafür. Wie oft vergessen wir zu danken? Und deswegen ist es mein Wunsch, je weiter wir im Thessalonicher kommen, dass wir darauf hinzielen, mehr zu danken. 1. Thessalonicher 5, Vers 18 ist da so ein Kernvers. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Dank ist der Wille Gottes, dass wir dankbar sind, dass wir danken. Und so berichten diese drei aus ihrem Inneren heraus, was sie für einen Dank haben und bringen den gegenüber Gott. Und sie berichten darüber, was sie beten und wie. Und das sind hier zwei geniale Gebetsanliegen. Das erste ist, alle Zeit. Wir danken Gott alle Zeit. Die Intensität des Gebetes ist sehr hoch. Sie danken Gott alle Zeit. Immer wieder in ihren Gebeten erwähnen sie diese Gemeinde. Tun wir das auch? Erinnern wir uns immer wieder daran, was Gott uns hier geschenkt hat? Dass wir dankbar für diese Gemeinde sind, wo wir sind? Beten wir und danken wir für unsere Geschwister? Und das zweite ist, für alle. Der Inhalt des Gebetes ist sehr, sehr umfassend. Der Dank gilt allen. Und wie anders wäre, oder wie viel schöner wäre unser Gemeindeleben, wenn wir ständig und konsequent Gott für alle danken. Für alle Geschwister. Für die Schwachen, für die Komischen. Für die Trägen. Für die, wo du vielleicht denkst, na, mit dem komme ich gar nicht so aus. Danken für alle. Ich denke, das ist eine Riesenherausforderung, dass wir das mit in unsere Gebete nehmen. Dass wir alle Zeit für alle danken. Dass wir immer wieder an diese Gemeinde hier danken. Dass wir Gott danken, wie er uns geführt hat in diesen fast 2 Jahren jetzt. Und dass wir danken für alle Leute hier, die hier sind und das wirklich Gott bringen. Und wovor bzw. wofür danken Paulus? Woran denken sie? Und damit kommen wir auch schon zum dritten Punkt, zu Vers 3. 3 entscheidende Tugenden. Von unserem Gott und Vater, dass wir an euer Werk des Glaubens gedenken, die Bemühungen der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Paulus denkt hier an 3 fundamentale Dinge, die im Leben der Thessalonicher zu sehen sind. 3 Tugenden, die auch uns nie verloren gehen dürfen. Ein Kommentator schreibt, das sind die Grundpfeiler der christlichen Gemeinde. Nicht zu verwechseln mit dem Eckstein, das ist Jesus. Aber wir finden hier Glaube, Liebe und Hoffnung. Die entstehen, wenn das Evangelium angenommen wird. Werke des Glaubens entstehen, Frucht oder Mühe der Liebe und Ausharren in der Hoffnung. Es ändert sich etwas, wenn man gerettet ist. Es schreibt einer ziemlich gut, finde ich, es werden jeweils Ursprung und Frucht hier miteinander verbunden. Ja? Das Werk, das aus dem Glauben entspringt, die Frucht der Mühe, die aus der Liebe erwächst und die Geduld, die der Hoffnung entstammt oder das Ausharren, das aus der Hoffnung entstammt. Werke sind die Frucht des Glaubens. Und damit fangen wir als erstes an. Das erste ist das Werk des Glaubens. Interessant ist hier, dass hier nicht steht Werk zum Glauben. Ja, was ja dann heißen würde, dass die Rettung voll und ganz in die Werksgerechtigkeit eintauchen würde, die es ja eigentlich gar nicht gibt. Wir hatten das ja im Jakobusbrief wunderbar gesehen, im 2. Kapitel. Werke und Glauben wurden gegenübergestellt. Ein Glaube ohne Werke ist tot, aber rettenden Glauben, Rettung bekomme ich niemals durch Werke. Aber von der Umkehr geprägt, von der Rettung geprägt, leben wir im Glauben. Im lebendigen Glauben, voller Vertrauen auf Gott. Und in diesem Vertrauen gehen wir Schritt für Schritt und tun Dinge Schritt für Schritt an Gottes Seite. Werke des Glaubens. Und bei den Thessalonichern haben Paulus und sein Missionsteam genau das gesehen. Werke entstehen. Sie haben gesehen, hey, diese Gemeinde lebt so. Aber sie sagen noch eins, und das können wir mal in 2. Thessalonicher 1, Vers 11 aufschlagen. Sie geben hier eine wichtige Sache uns noch mit, dann im 2. Brief. Auch wieder diese 3. 2. Thessalonicher 1, Vers 11. Auch hier geht es wieder um Gebet. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende. Das Werk des Glaubens ist noch nicht vollendet. Es hat begonnen, da wo man gläubig wurde, Werk des Glaubens, und immer wieder lebt man, oder man lebt beständig im Vertrauen auf Gott und geht Schritt für Schritt an seiner Seite. Und Gott schenkt Kraft dazu. Ein Leben lang. Gott ist es, der uns an die Hand nimmt dafür. Der uns seine Kraft gibt, dass wir voller Vertrauen mit ihm gehen können. Dass unser Herz auf ihn ausgerichtet ist und dass wir ihm gehorsam sein können. Und so frage ich, vertrauen wir unserem Herrn? Erflehen wir seine Kraft in den Gebeten? Leben wir im Gehorsam gegenüber seiner Majestät? Eine zweite Tugend. Die Bemühung der Liebe. Liebe macht Mühe. Hört sich ein wenig komisch an. Ich meine, vielleicht haben manche von euch jetzt gerade so ein Bild im Kopf. Zwei sich liebenden Personen, die in einem schönen, sonnigen, Nachmittag draußen rumgehen, es ist warm, alles ist gut, alles ist unbeschwert, voller Fröhlichkeit. Nichts ist zu viel, zu weit, zu schwer für den anderen zu tun, alles geht wie von selbst, ohne Mühe. Bemühung der Liebe. Wisst ihr, das griechische Wort hier für Bemühung meint Müdigkeit und Erschöpfung aufgrund einer Anstrengung. Man strengt sich an und ist daraufhin müde und erschöpft. Die Thessalonicher sind erschöpft, sind müde von ihren Liebestaten, von ihrem aufopfernden, treuen Dienst der Liebe. Galater 5,13 und Galater 6,10 gegenüber den Gläubigen in der Gemeinde und auch gegenüber den Ungläubigen. Ich denke, bei ihnen hat sich einiges getan. Wenn wir 1. Thessalonicher Kapitel 1, Abvers 6 weiterlesen, sehen wir, wie sich ihr Glaube ausgebreitet hat, wie sich die Botschaft ihrer Rettung ausgebreitet hat. Mühe in der Liebe. Und so schreiben Paulus und seine Gefährten, dass sie dafür dankbar sind. Sie danken dafür. Die Thessalonicher haben anscheinend alles richtig gemacht, so wie es anhört. Das hört sich einfach klasse an, so ein Zeugnis zu bekommen. Das Missionsteam, diese drei waren dankbar dafür, über diese Liebe, deren ganze Glut und Tiefe wir in dem Brief immer und immer wieder sehen werden. Hört sich doch toll an, so ein Zeugnis, oder? Bemühung der Liebe, Werke des Glaubens. Aber dabei soll es nicht bleiben. Es soll immer mehr werden. 1. Thessalonicher 3, Vers 12 macht das deutlich, dass sie darin zunehmen. Ebenso die Parallelstelle Philipper 1, Verse 9 bis 11, dass die Liebe mehr und mehr überreich wird. Und im zweiten Brief, in Kapitel 1, Vers 3, bekommen sie dieses Zeugnis. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch zunimmt. Sie nimmt zu. Sie sind also auf einem guten Weg. Und wir müssen hierbei bedenken, dass diese Gemeinde eine sehr junge Gemeinde ist und dass diese Gemeinde es nicht gerade einfach hatte. Wir haben von den eifersüchtigen Juden gelesen. 1. Thessalonicher 2, Vers 14 schreibt auch nochmal davon, dass die Juden da Ärger gemacht haben. Die haben es nicht einfach gehabt. Aber gerade da konnten sie ihre Werke der Liebe zeigen und sich darin abmühen und wirklich wissen, dass wenn sie es aus reinem Herzen tun, dass Gott es belohnen wird. Und so ist es bei uns allen. Das ist die Hebräer 6, Vers 11 Stelle, die ich daran geschrieben habe. Gott wird das Werk der Liebe nicht vergessen, was wir gegenüber den Heiligen in seinem Namen, das heißt nach seinem Willen, in Liebe tun. Das wird Gott nicht vergessen. Er wird es belohnen. Und ich will dieses schöne Bild der Liebe oder dieses Verliebtsein von gerade nicht zerstören, aber hier, wir haben gesehen, geht es um eine Liebe, die verknüpft ist mit konkretem Dienst, die mit Anstrengungen zu tun hat, aber natürlich darf auch das Herz nicht fehlen, dass wir mit ungeheuchelten Emotionen dahinterstehen. Wenn ich erschöpft bin, dann gucke ich nicht fröhlich und denke, alles ist Paletti. Nein, wenn das in mir echt ist, dann darf ich auch ja wirklich vielleicht auch darüber weinen, wenn ich wirklich erschöpft bin. Mit ungeheuchelten Emotionen. Das Herz muss dahinter stehen, es muss dabei sein. Und so kommen wir dann zur dritten Tugend, das Ausharren in der Hoffnung. Und von der Hoffnung haben wir ja gelesen, die ist nicht leer, die hat einen Inhalt. Das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Auf wen sonst? Auf wen sonst sollten wir unsere Hoffnung legen? Wie klar hat die Gemeinde das wohl damals gesehen, dass diese drei in so einen Dank darüber verfallen? Schauen wir mit allen Konsequenzen nach vorne und sehen und wissen, unser Jesus kommt wieder. Ganze Thematik um den Weltuntergang. Die Bibel nennt uns kein Datum. Aber die Bibel ruft uns auf, dass wir voller Hoffnung nach vorne blicken können, dass unser Jesus irgendwann wiederkommt, ob wir es erleben, im Leben oder nicht. Unser Herr, der kommt. Er holt uns nach Hause. Er holt seine Gemeinde ins ewige Zuhause. Und diese Hoffnung, von der wir lesen, ist nichts Vages. Das ist nichts, wo wir sagen, da besteht kaum noch Hoffnung. Nein, es ist etwas Reales. Etwas Beständiges, was Sicheres, was durchträgt, was Kraft gibt für die Arbeit im Reich Gottes. Es bringt Kraft für die Gegenwart. Ich habe euch als Beispiel 1. Korinther 15, 58 aufgeschrieben. Das ganze Kapitel 15 im 1. Korintherbrief schreibt Paulus von dieser Auferstehungshoffnung. Christus ist auferstanden, wir werden auch auferstehen. Und er beendet das damit, dass er schreibt, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Daher, dass wir wissen, dass wir auferstehen werden, dass, weil Jesus auferstanden ist, sollen wir Kraft schöpfen für die Gegenwart. Dass diese Hoffnung uns so erfüllt, dass Jesus Christus uns so erfüllt, dass unser Blick nach vorne gelegt ist und wir wissen, er kommt wieder. Dass wir damit dadurch Kraft bekommen und im Ausharren weiter vorangehen. Drei Tugenden, drei wunderbare Tugenden. Dieser wunderbare Dreiklang, den wir auch an anderen Stellen, ich habe sie einfach mal notiert, in der Bibel finden. Sie haben im Leben der Thessalonicher eine entscheidende Rolle gespielt. Sie haben einen vorbildlichen Lebenswandel an den Tag gelegt. Werke des Glaubens, Bemühungen in der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung, Bemühungen, Ausharren und das Werk. Und genau dieses Zeugnis bekommt auch eine andere Gemeinde. In Offenbarung 2, Vers 2 ist die Gemeinde in Ephesus. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Und dass du Böses nicht ertragen kannst. Deine Werke, deine Mühe und dein Ausharren. Glaube, Liebe, Hoffnung. Ist das in unserem Leben erkennbar? Schöpfen wir Kraft durch diese Hoffnung für unser jetziges Leben? Wir haben ja echt einen gewaltigen Vers vor uns und wir sehen, dass das Leben der Thessalonicher voll und ganz auf den Herrn Jesus Christus ausgerichtet ist. Dass sie seinem Werk dienen, dass sie den Menschen in der Gemeinde dienen und auch den Ungläubigen drumherum. Wir sehen diese Auswirkungen von erretteten Menschen. Wunderbar. Wunderbar. Und damit, worauf dieses ganze Rettungsgeschehen beruht, kommen wir zum vierten Punkt, die Auserwählung. Das sind einige Verse, die sich mit diesem großen, breiten Thema befassen. Ich kann mich erinnern, dass Jörg eine ganze Predigt über diese Epheser-Verse gepredigt hat im Jesuspunkt damals. Ich glaube, Jörg kann das bestätigen, dass das ein sehr umfangreiches Thema ist, was ich natürlich jetzt hier nicht im vollen Umfang irgendwie behandeln kann. Aber ich möchte uns gleich vier Prinzipien aufzeigen, die die Bibel ganz deutlich macht. Aber vorher sehen wir, wie die drei die Gemeinde anspricht. Von Gott geliebte Kinder. Gottes Kinder sind von Gott geliebt. Du bist von Gott geliebt. Gott macht zu seinen Kindern und er macht Feinde zu seinen Kindern. Ich habe einige Stellen dazu aufgeschrieben. Feinde Gottes werden mit Gott versöhnt und zu seinen geliebten Kindern gemacht. Die Bibel macht es deutlich, dass wir von Grund auf, von klein auf Feind Gottes sind. Aber wenn wir umkehren, dann werden wir zu seinen Kindern Gottes geliebte Kinder. Und die Auswirkungen, den Auswirkungen im Leben der Thessalonicher, die wir gerade in Vers 3 gesehen haben, kann das Missionsteam nun folgend sagen, dass sie ihre Auserwählung kennen. Gottes Auserwählung wurde quasi durch ihre Rettung bestätigt. Ihre Auserwählung wurde durch ihre auf dieser Erde ergriffene Errettung bestätigt. Aber nun zu den vier Punkten. Der erste Punkt: vor Grundlegung der Welt. Dass er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Die Auserwählung Gottes ist geschehen vor Grundlegung dieser Welt. Vor ewigen Zeiten hat Gott Rat gehalten. Und vor Grundlegung dieser Welt, vor Raum und Zeit kann man vielleicht auch sagen, hat Gott die Auserwählung getroffen. Zweiter Punkt, immer aus Gnade, aus Erbarmen. Gott hat nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade berufen. 2. Timotheus 1, Vers 9. Es ist Gottes Geschenk, es ist Gottes Erbarmen von ihm aus, dass er Menschen erwählt. Gottes Gnade, immer aus Gnade. Und damit verknüpft der dritte Punkt, immer zur Rettung. Dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung. 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Gott hat in seinem Erbarmen Menschen zur Rettung auserwählt. Dahingegen finden wir keine Stelle, wo steht, dass Gott jemanden zum ewigen Verderben bestimmt hat. Was wir finden ist, dass Gott aus seinem Erbarmen heraus Menschen zur Rettung auserwählt hat. Und das Letzte ist, dass er bereitet zur Verherrlichung. Diese Erwählung vor Grundlegung der Welt zieht eine ganze Kette mit sich, die wir in Römer 8 finden. Paulus schreibt davon, dass Gott zuvor erkannte und vorherbestimmt hat und dann zu berufen, zu rechtfertigen und ganz subjektiv zum Ziel zu langen, dass wir verherrlicht werden. Wenn ihr diese drei Verse mal lest, ist es wirklich so eine Kette von erkannt, vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt und verherrlicht. Und diese vier Punkte sind nur ein kleiner Auszug aus dieser ganzen großen, komplexen Thematik der Auserwählung Gottes, der Vorherbestimmung Gottes. Wichtig ist, dass wir sehen, dass Gott in seinem Erbarmen die Initiative ergreift. Natürlich ist der Wille Gottes an der Rettung beteiligt. Wir werden das in 1. Thessalonicher 1, ab Vers 6 noch sehen. Von der Umkehr ist dort berichtet, vom Glauben ist dort berichtet. Und Gott hat zuvor erwählt. Diese Umkehr, dieser Glaube wurde bei den Thessalonichern sichtbar. Und so ist zusammenfassend die Reaktion auf das Evangelium, also die Annahme des Evangeliums, führte sie in die Errettung und das zeigte ihre Erwählung. Deswegen konnten die drei sagen, wir kennen eure Erwählung. Gott hat zuvor erwählt und darum haben sie viel zu danken. Wir sind immer noch in diesem Dankgebet drin. Und dass wir den letzten Vers vielleicht noch ein bisschen von anderer Seite betrachtet und damit kommen wir auch zum letzten Punkt für uns heute. 5 wichtige Voraussetzungen für Rettung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Paulus und die anderen beiden bezeichnen das Evangelium hier als unser Evangelium, was aber natürlich Gottes Evangelium ist oder das Evangelium Christi, wie diese beiden Stellen in anderen Briefen zeigen. Unser Evangelium, das Evangelium, was auch für sie gültig war, klar. Dieses Evangelium, wozu sie berufen sind, es weiterzugeben. Um dieses Evangelium geht es nun zum Schluss. Und es gibt 5 wichtige Voraussetzungen hier in diesem Vers für Rettung. Aber eines ist wichtig. Es gibt nichts zu tun für mich, was ich am Erfolg beitragen kann. Gott kann das ganz gewiss auch ohne mich. Aber ich kann in meinem Reden und meinem Verhalten dem im Wege stehen. Gott kann ohne uns. Definitiv. Gott kann. Aber wir können mit unserem Reden, unserem Verhalten im Wege stehen. Und dieses Evangelium, damit beginnen wir, das Wort ist im Wort ergangen. Die Weitergabe des Evangeliums in der Predigt, in der Rede, in der Diskussion. Römer 10, Vers 17 macht deutlich, dass der Glaube aus der Predigt kommt, Predigt aber aus dem Wort Gottes. Verkündigung aus dem Wort Gottes. Und das ist kein magisches oder mystisches Wort. Es ist Gottes Wort, es ist Gottes Wahrheit, die verkündigt wird und sich an die Menschen richtet. Und die Bibel macht das an einigen Stellen deutlich, was Gottes Wort ist. Und vielleicht habt ihr euch schon öfter gefragt, ja, warum wir immer die Bibel zur Hand nehmen, warum wir uns überhaupt danach ausrichten. Und schon allein die erste Stelle, Johannes 6, 63, zeigt, dass Gottes Worte Geist und Leben sind. Hätten wir Gottes Wort nicht, hätten wir kein Leben. Jesaja 55, Vers 11 ist das Versprechen, dass Gottes Wort nie leer zurückkehrt. Hebräer 4, Vers 12. Gottes Wort ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Gottes Wort macht weise zur Rettung. 2. Timotheus 3, Vers 15 und Vers 16, es ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Es macht weise zur Rettung. Gottes Wort, das Wort. Das Wort ist also eine mächtige Waffe. Es ruft uns auf, es selbst zu ergreifen. Epheser 6, Vers 17. Und wer zieht schon ohne eine Waffe in den Kampf? Ich würde mich das nicht trauen. Und so wichtig ist es, dass der Umgang mit dieser Waffe geübt wird, damit wir ein Meister der Kampfkunst werden. Das gilt nicht nur für Prediger und Lehrer, sondern für jeden Einzelnen. Und doch ist es so, dass nicht eine gute Predigt oder eine rhetorische, gute, einwandfreie Rede entscheidend ist, sondern wir haben noch andere Voraussetzungen. Und zwar das Zweite, was Gottes Wort ist. Wir sehen, dass das Evangelium im Wort nicht allein in Kraft erging. Nicht eine menschliche Meinung, sondern Gottes Kraft kommt hier zum Ausdruck. Das Evangelium hat Kraft, Dynamis, Dynamit im Griechischen, Menschen zu erretten. Römer 1, Vers 16, Gottes Wort ist denen, die gerettet werden. Es ist Gottes Kraft. 1. Korinther 1. Gottes Wort besitzt eine Kraft. Und wodurch wird diese Kraft lebendig? Und da spielt eine nächste Voraussetzung mit, und zwar der Geist. Die Weitergabe des Evangeliums durch Reden und Predigen bleibt in dem Moment ein ohnmächtiges Reden, was im Gegenüber, im Menschenohr hängen bleibt. Es werden Informationen weitergegeben. Und doch ist es Gottes kraftvolles Wort, die Wahrheit, die weitergegeben wird, und der Geist transportiert diese Wahrheit zum Herzen. Der Geist ist es, der dem Menschen offenbart, was das bedeutet. Der Geist ist es, der in Sünden tote Menschen lebendig machen kann. Epheser 2. Er lässt Geistliches verstehen. Er lässt das Evangelium verstehen, 1. Korinther 2. Der Geist offenbart also das Wort Gottes als das autoritäre, irrtumslose, inspirierte, kraftvolle Wort, was Menschen anderen Menschen weitergeben und sie auffordert, gehorsam zu sein. Dieses kraftvolle Wort. Und dazu kommt diese vierte Voraussetzung, die Gewissheit. Ja, wir sehen hier, unser Wort ging auch in großer Gewissheit. Natürlich kann Gott ganz bestimmt auch ohne meine Gewissheit wirken. Wir sind Menschen und vielleicht ist die Weitergabe, wenn wir davon erzählen, wenn wir die ganze Wahrheit, das ganze Evangelium verkündigen, nicht immer so gewiss. Aber Gott wirkt. Gott wirkt durch seinen Geist. Gott wirkt durch sein kraftvolles, lebendiges Wort. Und so ist es wichtig, um zur Gewissheit zu kommen, dass wir sein Wort studieren, dass wir selber immer fester werden, dass wir uns Sonntag für Sonntag hier treffen und dass wir uns zu Hause damit beschäftigen und sehen, Gottes Wort macht uns gewiss. Und es ist die einzige Botschaft, die wir haben. Die Botschaft, das gute Evangelium, das Menschen zur Rettung bringt. Dass wir es in voller Gewissheit immer gewisser verkündigen können. Und damit komme ich zum letzten Unterpunkt, dem fünften. Die Authentizität, die Echtheit. Paulus schließt ja diesen fünften Vers damit, ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Die Echtheit, selber das zu leben, was man sagt. Eine Rede wäre sinnlos, wenn sie nicht selbst gelebt würde. Ein Afrikaner sagte mal zu einem Missionar, was du tust, das redet so laut, dass ich gar nicht hören kann, was du sagst. Ich habe nicht mehr Informationen darüber, aber es macht deutlich, da ging Reden und Tun auseinander. Und so ist es wichtig, dass wir darauf achten, dass bei uns Reden und Tun zusammenfinden. Natürlich sind wir Menschen, natürlich ist das, was wir anderen weitergeben, niemals Perfektion, was wir in unserem Leben selber leben könnten. Also was wir nicht in Perfektion leben könnten. Aber wir sollen danach bestrebt sein, unser Reden und unser Tun zusammenzuführen. Und dieses Auftreten, was Paulus, Silvanus und auch Timotheus bei den Thessalonichern hatten, das werden wir noch im zweiten Kapitel vielleicht an anderen Stellen noch genauer kennenlernen. Wie vorbildlich sie gelebt haben und was für eine innere Beziehung zu diesen Menschen hatten, wie ich es anfangs schon gesagt hatte. Ja, 1. Thessalonicher 2, Vers 7, da schreiben sie, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Ja, was für ein Bild das hier ist. Schon erstaunliches Bild, aber was für eine innige Beziehung hier deutlich wird. 2. Korinther, 1. Thessalonicher 2, Vers 10, ihr seid Zeugen. Und Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Das schreiben sie und sie heben die Thessalonicher selbst in den Zeugenstand. Die können das bezeugen. Und so sehen wir diese Auswirkungen, wo sich diese fünf Punkte entfalten. Da entstehen Glaube, Liebe, Hoffnung. Vers 3. Und ab Vers 6 sehen wir, wie Nachahmer selber zu Vorbildern werden. Kann man das in unserem Leben sehen? Gottes Wort kann die durchschlagende Kraft durch den Geist ganz entfalten, wenn die Wahrheit ganz und gewiss weitergegeben wird und kompromisslos gelebt wird und die Empfänger von Herzen geliebt werden. Nochmal, Gottes Wort kann die durchschlagende Kraft durch den Geist ganz entfalten, wenn die Wahrheit ganz, wenn das Evangelium ganz und gewiss weitergegeben wird und kompromisslos gelebt wird und die Empfänger von Herzen geliebt werden. Und das kann nicht verborgen bleiben. Und das sehen wir bei den Thessalonichern. Ab Vers 6 werden wir wahrscheinlich dann nächstes Mal durchnehmen, dass die Leute in Achaia und die Leute in Mazedonien davon gehört haben und dass sie gesehen haben, wie es in Vers 9 dann steht, dass sie sich von Götzen zu Gott bekehrt haben und den lebendigen und wahren Gott zu dienen. Die Menschen haben das gesehen in ihrem Leben. Die haben das gesehen, da ist etwas geschehen. Und so sind die Nachahmer für andere selber zu Vorbildern geworden. Die Auswirkungen der Rettung wurden sichtbar. Ich fasse zusammen. Fünf Punkte hatten wir heute. Ein üblicher Briefbeginn. die Gemeinde, die Herausgerufenen, die Ekklesia, die zusammengerufen in örtlichen Einrichtungen sich versammeln, um Gott zu dienen. Gnade und Friede, diese Wünsche. Wir haben gesehen, zwei geniale Gebetseinstellungen, alle Zeit und für alle. Für alle, das ist herausfordernd. Drei entscheidende Tugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung. Voller Vertrauen auf den Herrn, dass wir den anderen dienen in Liebe und dass wir auf Jesus sehen, nach vorne sehen, dass er seine Gemeinde wiederholt und dass wir davon wirklich Kraft schöpfen. Dass wir aus dieser Hoffnung Kraft schöpfen. Vier unumstößliche Fakten der Erwählung. Gott hat vor Grundlegung der Welt erwählt. Immer aus Gnade, immer zur Rettung. Um zum Ziel zu kommen, zu verherrlichen. Fünf wichtige Voraussetzungen, der letzte Punkt für die Rettung. Das Wort in Kraft übersetzt quasi durch den Heiligen Geist, der in unseren Herzen rührt, in Gewissheit und mit Authentizität. Es ist wichtig, dass wir die ganze Wahrheit verkündigen und dass Menschen sehen, wer der einzige Weg ist. Und das ist unser Jesus Christus. Amen.